Zwischen Aufarbeitung und Verklärung. Ist die DDR-Vergangenheit wahlkampftauglich? Ein ostdeutscher Kabarettist stimmt bei einer AfD-Veranstaltung die DDR-Hymne an und alle singen mit, auch die Politiker der AfD. So geschehen neulich in Dessau. Warum zieht die DDR-Nostalgie? Anlass für ein Gespräch mit Linda Teuteberg. Die gebürtige Brandenburgerin ist stellvertretende Vorsitzende der FDP. Für dieses Gespräch wichtiger, sie ist auch Vorstandsmitglied des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie und sie ist Mitglied im Stiftungsrat der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Guten Tag, Frau Teuteberg.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Frau Teuteberg, der Kabarettist Uwe Steimle, ich habe gerade darauf angespielt, stimmt die DDR-Hymne an und Hunderte singen mit. War das Nostalgie oder war das Verklärung von Unrecht?
Da haben sich die Enden des Hufeisens getroffen. Ich glaube zwar, dass das Publikum vielleicht auch eher ein bisschen überrumpelt war und dann einfach die Stimmung nicht vermiesen wollte, aber es zeigt, welch Geisteskind Herr Steimle ist und auch die, die ihn eingeladen haben. Bei Herrn Steimle ist eine Verklärung der DDR zum Friedensstaat, eine Verharmlosung der DDR, ein Anhimmeln des Aggressors Putin, Hass auf den Westen zu schüren, Freiheit und Demokratie verächtlich zu machen, alles gar nicht neu. Das gab es bei ihm übrigens auch schon, als er noch als Anhänger der Linkspartei galt und auch von ihr in die Bundesversammlung übrigens mal als Wahlmann entsandt wurde. Das heißt, das sind alles leider keine neuen Phänomene, aber jetzt ist die mediale Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit dafür da. Und das sollte uns zu denken geben.
Sie haben gesagt, ja, das Publikum war vielleicht überrumpelt, aber es ist ja doch offenbar Symptom eines größeren Phänomens. Offenbar geraten fehlende Demokratie, politische Verfolgung, die Macht der Stasi in der DDR bei vielen Menschen im Osten in den Hintergrund. Warum ist das so?
Ja, das ist ganz sicher so, weil es bewusst betrieben wird und zwar von weit links und neuerdings auch von weit rechts. Die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die begann hoffnungsvoll, aber sie ist tatsächlich zumindest nicht gut genug in die Gesellschaft gedrungen. Dafür gibt es, glaube ich, verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Zum einen neigen alle Menschen dazu, dass sie ihre Jugend, die Vergangenheit deswegen erstmal in einem gewissen Maße verklären immer, weil man da jünger war, sich an schöne Erlebnisse erinnert. Man erinnert sich an diese Zeit positiver. Dann kommt aber auch hinzu, dass die SED-Diktatur ja auch im Westen von vielen Linken sehr positiv gesehen wurde. Das prägt in Wahrheit zum Teil die Debatten bis heute. Da gibt es auch Lebenslügen einiger politischer Akteure und Lager. Dann kommt auch die besondere Situation der deutschen Teilung hinzu. Die hat es der PDS sehr leicht gemacht, das auch zu einem Ost-West-Konflikt immer zu stilisieren, obwohl viele Themen, die mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammenhängen, Themen sind, bei denen die Widersprüche, die Gegensätze innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft viel größer sind.
Aber Frau Teuteberg,
das sind
bei diesen
viele Faktoren und es gibt ein bewusstes politisches Instrumentalisieren und das kommt hinzu.
Diese Nostalgie der Älteren, die ist ja auch das eine, die DDR mit ihrer Jugend identifizieren. Aber wie erklären Sie denn zum Beispiel diesen Osttrotz eines Teils der jungen Menschen in Ostdeutschland?
Ja, indem sozusagen auch zum Teil heutige Debatten zu einem Ost-West-Gegensatz stilisiert werden. Man sieht auch gern Ostdeutschland schon von der Voreinstellung her als sozusagen den Problembären, als die Bad Bank der Republik, wo schwierige Themen, die einem nicht leicht fallen, gesellschaftlich zu verhandeln und zu debattieren, sehr stark erstmal auf Ostdeutschland projiziert werden, selbst dann, wenn sie gesamtdeutsche Phänomene sind. Und zum Beispiel mit dem Erfolg der AfD müssen wir uns auch gesamtdeutsch auseinandersetzen, selbst wenn die Prozentzahlen in Ostdeutschland höher sind. Die Zahl der absoluten Wähler ist durchaus höher aus den sogenannten alten Bundesländern. Aber ich will durchaus noch mal drauf eingehen, weil das wirklich doch unter der Oberfläche ein gesamtdeutsches Phänomen ist. Wenn zum Beispiel auch der heutige Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Herr Ramelow, selbst in einem erst jüngst erschienenen Buch wieder die DDR nicht als Unrechtsstaat bezeichnen will, dann gelingt es ihm leider, und zwar bei der gesamtdeutschen Öffentlichkeit, damit durchzukommen, sich auf Fritz Bauer zu berufen, weil er die übliche Argumentation benutzt, dass ja den Begriff Unrechtsstaat zu benutzen, benutzen, würde ja eine Gleichsetzung mit dem NS-Regime und mit der singulären Shoah bedeuten.
Fritz Bauer, der Jurist, der die
hessische
Generalstaatsanwalt, des
genau,
damals betrieben
der die Frankfurter
hat.
Auschwitz-Prozesse betrieben hat und so. Das finde ich ist eine Instrumentalisierung dieser ehrenwerten Person Fritz Bauer. Erstens gibt es keinen Grund, die Einzigartigkeit und die beispiellosen Verbrechen des Nationalsozialismus und auch der Shoah, die dürfen niemals bagatellisiert werden, niemals relativiert werden. Gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht als Folie missbraucht werden, um kommunistische Diktaturen zu verharmlosen. Das ist ein sachgerechter Umgang mit verschiedenen Totalitarismen. Und hier wird regelmäßig sozusagen mit einem moralischen Gefühl abgelenkt von dem Fakt der Diktatur, der totalitären Strukturen und des Unrechts, indem man auf die andere Diktatur verweist. Aber gerade Fritz Bauer zum Beispiel hat auch großen Wert darauf gelegt, dass man zwischen Nationalsozialismus und Faschismus unterscheidet, weil er eben ein noch größeres Unrecht bei dem deutschen nationalsozialistischen Regime gesehen hat. Die Linkspartei aber, einschließlich Herr Ramelow, redet bewusst auch dort ständig nur von Faschismus und betont gerade dort diese wichtige Differenzierung nicht. Das heißt, man sieht da einen taktischen Umgang mit diesem Argument und mit der Analyse von Fritz Bauer nur da, wo es einem selbst gefällt, um diesen Begriff Unrechtsstaat abzulehnen. In dem Thüringer Koalitionsvertrag stand dann von Rot-Rot-Grün, die DDR sei in der Konsequenz ein Unrechtsstaat gewesen. Und das ist gerade eine Relativierung. Sie war es von Anfang an. Sie hat nie freie geheime Wahlen zugelassen. Sie hat mit brutaler Gewalt die Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone und der dann frühen DDR errichtet. Und das ist eine Legende, die uns die Linkspartei weismachen will seit lange, mit der sie zunehmend Erfolg hat, als hätte es einen demokratischen Anfang der DDR gegeben. Den gab es nicht. Es war eine Diktatur von Anfang an und von ihren ideologischen Grundlagen her.
Also die DDR, ein Unrechtsstaat, Sie bleiben dabei. Nun empfinden aber offenbar viele Ostdeutsche diesen Begriff auch persönlich als pauschale Abwertung ihrer Lebensgeschichte. Hat Politik diese emotionale Dimension vielleicht unterschätzt?
Absolut, das ist ein Versäumnis und leider hat die PDS in den 90er Jahren das geschickt genutzt, hat sich zum vermeintlich alleinigen Anwalt, Sachwalter ostdeutscher Biografien aufgeschwungen. Und viele andere Parteien haben zu wenig ernst genommen, dass es auch emotionale und kulturelle Aspekte des Vereinigungsprozesses gibt und Prägungen. Und ich glaube, es ist doch ganz, ganz wichtig, es ist mir immer sehr wichtig zu sagen, es gab Leistungen im beruflichen Kontext von Menschen in der DDR und es gab auch anständiges Verhalten in der Familie oder im Kollegenkreis. Aber das gab es doch trotz und nicht wegen der Diktatur. Aber das ist kein Grund und rechtfertigt nicht, das politische System schönzureden. Im Gegenteil, die Menschen, die dieser Diktatur unterworfen waren, die haben ja den schwereren Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte zu tragen gehabt. So wie übrigens auf der anderen Ebene auch die Mittelosteuropäer den schwereren Teil der europäischen Nachkriegsgeschichte zu tragen hatten. Das zeigt gerade, wie relevant dieses Thema ist, auch für unsere heutigen sowohl innen- als auch außenpolitischen Debatten. Diese Frage, war die DDR eine Diktatur von Anfang an oder ist sie nur später durch Machtmissbrauch, durch Fehlentwicklung mal irgendwann sozusagen in ein schlechtes Fahrwasser gekommen? Das ist die Legende, die die SED und ihre Nachfolger verbreiten wollen. Aber das rührt an unser Selbstverständnis, an das Selbstverständnis der heutigen Bundesrepublik, an den antitotalitären Konsens. Nichts rechtfertigt die Unterdrückung von Menschen, nichts rechtfertigt so ein totalitäres System, in dem es keinen Rechtsschutz gibt, in dem es keine freien Wahlen gibt. Keine Ideologie rechtfertigt das. Und das soll durch diese Ablenkungsmanöver, ob beim Begriff Unrechtsstaat oder indem man die persönlichen Biografien der Menschen vereinnahmt, davon so abgelenkt werden.
Frau Teuteberg, lange war die Linke die Partei, die historische Erfahrungen im Osten erfolgreich für ihre politischen Botschaften aufgegriffen hat. Jetzt tut das auch die AfD. Die bezeichnet die DDR zwar als Unrechtsstaat, aber sie greift andererseits auch immer wieder nostalgische Momente auf, wenn man das so sagen kann. Warum zieht diese widersprüchliche Doppelstrategie aus Ihrer Sicht?
Ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Der eine ist, dass wahrscheinlich viele Menschen sich gar nicht immer genau fragen, ist das denn konsequent, stringent, was jemand da vertritt? Passen die verschiedenen Positionen eigentlich zusammen? Aber das tun ja, wenn ich es gerade beschrieben habe, mit der Verharmlosung der SED-Diktatur in unseren öffentlichen Debatten viele andere eben auch nicht. Die sind da auch nicht konsequent. Wenn man in politischer Bildung, in unseren Debatten über Extremismus, über Verteidigung der Demokratie, Wert legt auf den kategorialen Unterschied zwischen einem demokratischen Rechtsstaat einerseits und Diktaturen, autoritären Systemen andererseits, dann muss man das natürlich konsequent tun. Und dann darf man weder der AfD noch der Linken solche Beschönigungen durchgehen lassen. Das ist dann eine Frage, die nicht vom politischen Lager abhängen darf. Da darf es keinen Rabatt geben bei diesem Grundkonsens, bei diesen Kategorien, wie unterscheide ich zwischen einer Demokratie und einer Diktatur. Dieser Unterschied soll verwischt werden. Das Selbstverständnis, was auch mit der Westintegration dieser Bundesrepublik zu tun hat, das wird dadurch unterhöhlt, und zwar von beiden politischen Rändern. Und das hat eine hohe Relevanz für heutige Debatten.
Allerdings hat die AfD damit größere Erfolge offenbar, jedenfalls wenn man die Meinungsumfragen jetzt vor den nächsten Landtagswahlen so ansieht, als die Linke. Also ist das jetzt eine Gefahr, wenn die Symbole der DDR heute wieder positiv besetzt?
Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, absolut. Denn das ist wichtig, dass wir diesen kategorialen Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur nicht verwischen. Das gehört zum Grundverständnis der Bundesrepublik Deutschland, einer entwickelten westlichen Demokratie. Und deshalb ist es wichtig, nur es ist nicht glaubwürdig, wenn man es immer nur bei einer Seite thematisiert. Deshalb betone ich es, dass es Extremisten aller Couleur wissen, dass wenn sie irgendwie wieder kollektivistische, seien es eher von links kommend sozialistisch geprägte oder auch auf eine Volksgemeinschaft beruhende Gesellschaftskonstrukte wieder errichten wollen, dann müssen sie erstmal diese liberale Nachkriegsprägung, die Bundesrepublik erfahren hat, gerade auch durch den Einfluss der Vereinigten Staaten, die wollen sie erstmal diskreditieren und wieder zunichte machen. Und das geschieht subtil über diese Geschichtspolitik.
Sie selbst sind heute Vizevorsitzende der FDP, einer etablierten Partei, die sich liberalen Werten verschrieben hat. Aber der Zuspruch ist gering, genau wie bei anderen etablierten Parteien. Haben wir in Deutschland vielleicht zu wenig erklärt, warum liberale Demokratie mehr ist als, sagen wir mal, die Umsetzung des Mehrheitswillens?
Unbedingt. Ich glaube, wir haben auch vernachlässigt, vieles von dem, was die Erfolgsbedingungen dieser und Gelingensbedingungen dieser Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten waren. Das gilt übrigens auch wenn das heute nicht unser Hauptthema ist, aber eher auch sehr aktuell für die Fragen, woher ist der Wohlstand dieser Bundesrepublik entstanden? Die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, Wettbewerb, Schutz des Eigentums, Rechtssicherheit, das Grundvertrauen, dass sich Investitionen, dass sich Anstrengungen lohnen und Aufstieg möglich ist durch Leistung in diesem Land. Das zum einen und das gleichzeitig entwickelt mit einer Demokratie und einem Rechtsstaat. Und gleichzeitig haben wir uns, glaube ich, zu wenig bewusst gemacht, was sind die geistigen Grundlagen dieses liberalen Systems? Zum Beispiel aus der europäischen Aufklärung die Überzeugung, dass es die Kraft des besseren Arguments gibt, dass aus dem zivilisierten Streit die besten Lösungen hervorgehen, dass man auf die Kraft der geistigen Auseinandersetzung auch vertraut. Das ist ja auch das, was unserem Grundgesetz mit der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit als Leitbild zugrunde liegt. Dass das auch das beste Wettbewerbsverfahren ist, sozusagen, um menschenverachtendes Gedankengut auch übrigens zu demaskieren und um zu guten Lösungen zu kommen für politisch zu klärende Fragen. Heute, finde ich, wird das von vielen wenig ausgestrahlt, dass man erstmal offen in die Debatte geht und sie für gut und wertvoll hält. Und das gilt für vieles. Wir haben es zu selbstverständlich genommen, die Freiheit. Und umso mehr gilt es, das zu erklären. Und Auch das übrigens wird aber durch diese Debatten wie beim Unrechtsstaat unterminiert, weil die Frage ist gar nicht, es kann sogar auch in einem Rechtsstaat mal zu Unrecht kommen, auch in einer Demokratie. Die Frage ist aber eher, ist das systematisch und gewollt? Und welche Sicherungen enthält ein politisches System, um die Würde und Freiheit des Einzelnen zu schützen? Also, dass ich Verwaltungsgerichte habe, vor denen ich mich zum Beispiel wehren kann, wenn ich meine, rechtswidrig in meinen Rechten verletzt zu sein. Unter der SED-Diktatur konnte übrigens niemand zum Beispiel dagegen klagen, nicht zum Studium zugelassen zu werden. Heute hat man dagegen, in der Bundesrepublik hat man dagegen einen Rechtsschutz und es wird überprüft, ob es fair zuging oder man da irgendwie benachteiligt wurde. Da wurden Menschen politisch aus politischen Gründen von Bildungswegen ausgeschlossen, zum Beispiel. Und diese Dinge zu erklären und nicht so zu tun, als sei die Demokratie immer fröhlich und leicht und da passieren keine Fehler einerseits. Und ein Unrechtsstaat kann nur etwas sein, wo nie auch irgendetwas normal gelaufen ist. Das ist infantil und das ist die Verwirrungstaktik, die da auch von den Extremisten beider Seiten benutzt wird. Und da muss man auch schon bei den subtilen Versuchen widersprechen.
Jetzt zeigen ja Umfragen seit Jahren, dass liberale Werte gerade in Ostdeutschland auf geringere Zustimmung stoßen als im Westen. Ist das jetzt wirklich eine Spätfolge der DDR, der Instrumentalisierung durch Parteien, die sie dem Hufeisen zuschreiben, oder auch eine Folge der Erfahrungen nach 89?
Da kann beides eine Rolle spielen, aber zum einen sprechen viele auch tatsächliche Befunde dafür, dass es sehr viel mehr mit den 40 Jahren bis 1989 zu tun hat. Ich sage mal ein Beispiel, als ich im Mitglied des Brandenburger Landtages war und wir dort eine Enquete-Kommission zum Umgang mit der SED-Diktatur im Land Brandenburg hatten und dem Prozess sozusagen des Aufbaus eines demokratischen Rechtsstaates in den 90er Jahren. Da gab es eine repräsentative Forsa-Umfrage und die hat zum Beispiel zur Frage des Vertrauens in Institutionen und dem Ansehen verschiedener Institutionen ganz klar ergeben, dass je älter die Befragten waren, je mehr Zeit sie unter der SED-Diktatur verbracht haben, desto geringer war zum Beispiel ihr Vertrauen in die Unabhängigkeit von Gerichten. Aber das kann man auch auf einige andere Institutionen übertragen. Es gab eine klar niedriges Vertrauen, je länger man unter der Diktatur gelebt hat. Zum einen spricht das dafür und zum anderen warne ich auch sehr dafür vor. Wir haben in letzter Zeit so einen Diskurs, in dem so getan wird, als sei sozusagen die Transformation schlimmer als die Diktatur gewesen. Auch da muss man sehr aufpassen, wenn es einem wichtig ist, für die Wertschätzung von Demokratie und Menschenrechten einzutreten.
Aber es hält sich so hartnäckig.
Ja, weil es ein politisches Geschäftsmodell ist. Also die Linke zum Beispiel hatte ein Interesse daran, so zu tun, als sei der Sündenbock Treuhand an allem schuld. Das lenkt einfach von dem Wesentlichen ab, davon, wie die Planwirtschaft an ihren eigenen Problemen, an ihrer eigenen Ineffizienz zugrunde gegangen ist. Davon wird abgelenkt. Der Golf musste nicht vor dem Trabi geschützt werden, wettbewerbsmäßig. Dass es trotzdem auch Fehler gab, dass es trotzdem auch Dinge gibt, die man hätte besser machen können, ist unbenommen. Aber der Grundbefund ist, dass die Wirtschaft der DDR am Ende war. Das haben in Wahrheit auch die Funktionäre selbst, wie Gerhard Schürer zum Beispiel, ja festgestellt. Die standen vor der Zahlungsunfähigkeit und vieles war überhaupt nicht weltmarktfähig, der Produkte. Aber das Entscheidende ist, zum Beispiel wird ja heute beklagt, die Frage, wie ist Eigentum, wie ist Vermögen verteilt. Das ist mir auch als Liberale ein wichtiges Thema. Ich will, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst etwas aufzubauen, aus ihrem Einkommen sich etwas aufzubauen, Vermögen zu bilden. Aber dass zum Beispiel der ostdeutsche Mittelstand, die ostdeutschen Familienunternehmen enteignet wurden, das war doch das Werk der SED. Daran ist niemand im Westen schuld und auch nicht die Treuhand. Das hat die SED-Diktatur zum Beispiel gemacht. Und natürlich hat das die Eigentumsverhältnisse verändert. Und deshalb, glaube ich, ist der ganze Umgang mit diesem Thema auch ein Zeichen einer erneuten Unfähigkeit zu trauern, zum Teil auch unserer Gesellschaft. Also auch mal über Dinge, die schmerzhaft sind, Dinge, die bitter sind, zu sprechen, ohne dafür immer einen leichten Sündenbock zu haben oder einen Ersatzsündenbock zu suchen. Denn tatsächlich gibt es für viel Unrecht aus dieser Zeit der SED-Diktatur mit der SED auch durchaus eine politische Verantwortung. Aber die deutsche Teilung und diese Diktatur haben sehr viele Biografien zerstört, haben vielen Familien, vielen Menschen Leid zugefügt. Und wir haben uns, finde ich, auch zu wenig Raum gegeben, gesellschaftlich und politisch, darüber auch zu trauern, das angemessen auch emotional und kulturell zu bewältigen. Aber das hat eben viele Gründe. Ich glaube, auch menschlich verständliche, dass man in den ersten Jahren auch mit der Bewältigung der existenziellen Fragen erstmal beschäftigt war. Wie baut man jetzt eine rechtsstaatliche Verwaltung auf? Wie organisiert man, wie modernisiert man die Infrastruktur? Aber dabei sind eben auch manche Dinge zu kurz gekommen. Und wir sollten nicht vergessen, es ist eine friedliche Revolution gewesen. Das ist ihre Stärke. Es wird kein Blut vergossen. Es kommt keiner zu Tode. Aber ich sage es jetzt sehr hart, aber es ist eben die Tatsache, mit der wir zu tun haben. Es sind hinterher auch noch alle da und sie prägen mit die öffentlichen Debatten in unserem Land. Und das hat auch die Wahrnehmung der SED-Diktatur geprägt, weil natürlich die Menschen, die in der DDR oppositionell waren, die konnten nicht Karriere im Kulturbetrieb oder im DDR-Fernsehen oder so machen. Und deshalb haben die auch weniger Einfluss auf sind die weniger als öffentliche Personen präsent in unseren gesellschaftlichen Debatten.
Nun sind wir 37 Jahre nach dem Mauerfall, 36 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Wie kann man denn die Ostdeutschen für die liberale Demokratie gewinnen oder gar zurückgewinnen? Dann das ist ja die Aufgabe für Parteien wie die Ihre.
Das stimmt und die ist auch sehr wichtig, wenngleich ich finde, wir müssen gesamtdeutsch viele auch gewinnen. Es ist nicht so, dass das nur Ostdeutsche betrifft, aber umso mehr sollten wir es auch gesamtdeutsch tun. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir mit Sorgfalt unterscheiden zwischen den Positionen, die tatsächlich verfassungswidrig, rassistisch, menschenverachtend sind, von denen man sich klar abgrenzen muss, mit denen man auch nichts am Hut hat, einerseits. Und andererseits, es sich nicht zu leicht zu machen, Positionen, die mancher und manche nicht teilt, die aber legitim sind und die auf dem Boden des Grundgesetzes sind, wo man unterschiedlicher Meinung ist dazu, zum Beispiel in welchem Maße und nach welchen Regeln Migration stattfinden sollte oder wie eine sinnvolle Wirtschafts- und Energiepolitik aussieht. Da gibt es unterschiedliche Positionen und es gibt in unserer Gesellschaft schon bei einigen die Tendenz, alles, was nicht ihrem Weg entspricht, auch sehr schnell als extremistisch, faschistisch oder so zu brandmarken, auch dann, wenn es nicht der Fall ist. Und das ist für den kurzfristigen politischen Geländegewinn, mag das gut sein, für die Demokratie ist es schlecht, weil man die wichtige Systemfrage, dass man sozusagen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit allem, was sie bedeutet, verteidigt gegen Extremisten aller Couleur, ist ganz wichtig, die Systemfrage. Man darf sie aber nicht vermischen mit der eigenen politischen Agenda und zum Beispiel alles, was einem nicht links genug ist, dann in denselben Topf wie mit Extremisten von rechts werfen, sondern dann ist es wichtig, dass man auch liberale, zum Beispiel marktwirtschaftliche Positionen, die gelten politikwissenschaftlich als rechts, die sind aber völlig verfassungskonform und sie gehören übrigens zum Erfolgsmodell zum Beispiel dieser sozialen Marktwirtschaft, die kann man bekämpfen mit Argumenten, aber man darf sie nicht leichtfertig irgendwie der AfD überlassen oder diejenigen, die für diese Dinge eintreten, technologieoffene Energiepolitik zum Beispiel, brandmarken. Und das, finde ich, passiert zu oft. Wichtig ist eher auch, dass wir für das, was unsere Demokratie ausmacht, einstehen. Dazu gehören übrigens auch die politischen Parteien. In ganz Deutschland sind Parteien nicht beliebt, in Ostdeutschland aber besonders. Da sind viele auch noch aus dieser Zeit der SED-Diktatur geprägt und sehen Parteien etwas als etwas Negatives, Ehrenrühriges. Und das ist falsch. Umso mehr brauchen wir auch Menschen aus Ostdeutschland, die sich in Parteien engagieren, die sich zur Wahl stellen, um Repräsentation zu nutzen, mitzugestalten. Darauf kommt es an, in ganz Deutschland, aber gerade auch in Ostdeutschland.
Frau Teuteberg, nur noch eine Frage und die richtet sich sowohl in die Vergangenheit als auch nach vorn. Wenn Sie einem jungen Menschen, der die DDR nur aus Schulbüchern kennt, einen Satz mitgeben könnten, dürften, was würden Sie sagen?
In der DDR galt das Ich nichts, aber es gibt kein humanes Wir, in dem das Ich nicht geachtet wird.
Vielen Dank, Frau Teuteberg. Linda Teuteberg ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie sowie Mitglied im Stiftungsrat der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.